Dzień dobry Państwu, guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Zu den Themen der Woche, einer Sendung, in der wir die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit in Polen diskutieren, begrüßt Sie am Mikrofon Janusz Stitzner. Zu Gast bei uns ist unsere Kommentatorin, Frau Aleksandra Rybińska, Journalistin und Publizistin des Wochenmagazins Sieci und des Fernsehsenders w Polsce PL. Guten Tag und herzlich willkommen.
Guten Tag.
Es dauerte eine Weile, aber inzwischen ist es soweit. Etwa 2 Monate nach den Parlamentswahlen am 15. Oktober 2023 hat sich der Machtwechsel in Polen genau am 13. Dezember vollzogen. Warum es länger gedauert hat und mit welchen Veränderungen das Land für das Erste konfrontiert ist, das sind unsere heutigen Themen. Außerdem wollen wir noch einen Blick auf das polnisch-ukrainische Verhältnis werfen. Es ist eine politische Tradition in Polen, an die sich bis jetzt alle Staatspräsidenten gehalten haben, dass der Auftrag der Regierungsbildung an den Wahlsieger vergeben wird. Der hieß Recht und Gerechtigkeit, die polnische Regierungspartei seit 2015, die dieses Mal jedoch nicht die absolute Mehrheit auf sich vereinigen konnte und keinen Koalitionspartner hatte. Die Verlierer der Wahl dagegen, Donald Tusks Bürgerplattform, die Gruppierung Polen 2050, des TV-Entertainers Szymon Hołownia, die Bauernpartei und die Linke, zusammengeschlossen zu einer Koalition, verfügten und verfügen über eine regierungsfähige Mehrheit im Parlament. Dennoch blieb Staatspräsident Andrzej Duda der Tradition treu und vergab zuerst den Regierungsauftrag an Recht und Gerechtigkeit. Polen bekam eine etwa 2 Wochen lang währende Regierung unter dem neuen alten Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki. In diesem Interimskabinett waren die Hälfte der Minister Frauen. Es gab viele neue Gesichter. Morawiecki war bemüht, eine Mehrheit zusammenzubringen, aber ohne Erfolg. Am 12. Dezember bei der Vertrauensfrage scheiterte das Kabinett und musste zurücktreten. War das nur ein Versuch, wie die deutschen Medien berichteten, eigene Leute noch schnell in Positionen zu bringen, Regeln zu ändern, gar Akten zu vernichten, um kommende Reformen und die juristische Aufarbeitung zu erschweren? Wie ist Ihre Meinung dazu?
Erstmal bringt es zu heutiger Zeit, wo wir eine Digitalisierung haben, gar nichts, Akten zu verbrennen. Alle Dokumente sind elektronisch verfügbar. Selbst wenn man sie aus dem Computer löscht, gibt es dann noch eine Spur, man kann sie zurückbringen. Also ich glaube nicht, dass da irgendjemand Dokumente vernichtet hat. Also das ist Unsinn. Diese Regierung ist entstanden, weil Recht und Gerechtigkeit die Wahlen gewonnen hat. Das muss man unterstreichen, weil das geht so in der Berichterstattung etwas unter. Damit hatte Mateusz Morawiecki die Möglichkeit, sich zu einem Koalitionspartner zu suchen. Und man musste halt warten bis zur ersten Sitzung des neuen Parlaments. Und von dort an gab es dann 2 Wochen Zeit, um eine Regierung zu bilden. Erstmal haben sie eine Minderheitsregierung gebildet und dann gab es das Vertrauensvotum im Parlament und das haben sie dann nicht erlangt. Also alles ging rechtens zu. Und ich glaube auch nicht, dass 2 Wochen genügend Zeit sind, um irgendwelche großartigen Dinge da noch durchzudrücken. Man hat versucht, einige Projekte, die angestoßen wurden und die vernünftig sind, zum Beispiel die Aufrüstung der polnischen Armee, da sind ja Verträge geschlossen worden und man hat sicherlich versucht, diese Verträge zum Beispiel abzusichern.
Dazu kam noch die Verordnung über die Aufrechterhaltung des 0%-Satzes bei der Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Dazu kam noch eine wichtige Entscheidung über den Bau des ersten Atomkraftwerkes in Polen. Also Sie haben in Ihren letzten Zügen sozusagen versucht, Ihre wichtigen Projekte zu Ende zu bringen. Das war Ihr gutes Recht. Diese kurze Übergangszeit war vorbei und am 13. Dezember ist diese Vier-Parteien-Regierung Donald Tusk vom Sejm ins Amt gehievt worden. Wie geschlossen ist dieses Gebilde? Was ist der Quid, der es zusammenhält? Hat diese Koalition außer dem Ziel, die von Ihnen geliebte Recht und Gerechtigkeit, soweit es geht, zu marginalisieren, eine Strategie für Polen?
Nein, man sieht ganz klar, dass sie keine Strategie hat. Sie hat ganz offensichtlich auch nicht wirklich erwartet, dass sie regieren würde, diese Koalition. Es geht chaotisch zu. Wie zum Beispiel gleich am Anfang, da gab es diese Gesetzesvorlage zum Thema Windräder. Und eigentlich war es eine Gesetzesvorlage zum Thema Energiepreisbremse, denn am 1. Januar geht diese Energiepreisbremse zu Ende. Und dann gab es eine Gesetzesvorlage, um diese Energiepreisbremse zu verlängern. Und plötzlich entdeckte man in dieser Gesetzesvorlage eine Passage zum Thema Windräder. Plötzlich stand dann, man könnte praktisch in Polen überall Windräder hinstellen, 300 Meter von Wohnhäusern entfernt.
Die Enteignung der Bodeneigentümer, wenn man ein
Richtig,
Windrad
Enteignung, alles,
bauen
also
will.
ganz klar. Standen dahinter welche Lobbyisten? Wie ist das da reingekommen? Sie haben angefangen, sich zwischen den Parteien gegenseitig die Schuld zuzuweisen. Letztendlich ist das da rausgestrichen worden. Das war erstmal ziemlich peinlich. Und jetzt bei der Nominierung von verschiedenen Personen auf öffentliche Posten, das ist sehr chaotisch, schlecht vorbereitet. Und ich sehe hier kein schlüssiges Programm, keinen schlüssigen Plan für Polen.
Ich bin da einer anderen Meinung. Sie haben ein Programm. Dieses Programm sieht vor, Polen in seiner Tradition, Religion, Eigenart auf das europäische Mittelmaß herunterzustufen, gleichzuschalten, EU-kompatibel zu machen. Das, was Recht und Gerechtigkeit versucht hat, Polen hochzuhieven zu einem Land mit einer selbstständigen Verteidigungspolitik, einem europäischen Akteur auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Politik. Das macht ihnen nur Angst. Und es gilt, dieses zu unterbinden, sich an Brüssel und Berlin anpassen, im Hauptstrom der europäischen Politik schwimmen, nennen sie das, und nicht auffallen. Lassen Sie uns jetzt kurz durchgehen, was in diesen letzten 10 Tagen etwa der neuen Regierung schon passiert ist. Fangen wir an mit dem Schul- und Hochschulwesen. Also sehr bezeichnend ist, Donald Tusk hat diese Sparten der radikalen Linken übergeben, das Schul- und Hochschulwesen. Und die ersten Ansagen gibt es schon, also Reduzierung des Religionsunterrichts von 2 auf 1 Stunde in der Woche. Klimaunterricht soll eingeführt werden, keine Hausaufgaben sollen aufgegeben werden, wahrscheinlich eine baldige Änderung des Pflichtlektüre-Kanons, also weg von der polnischen Klassik, von Mickiewicz, von Sienkiewicz, von Prus, hin zu, das hatten wir schon zu Zeiten der Bürgerplattform vor 2015, hin zu Harry Potter und ähnlichen leichter Kost, weil die Schüler angeblich das nicht mehr schaffen, so ernste Bücher zu lesen, Öffnung der Schulen für Homosexualität, Geschlechtsänderungen und so weiter, statt der Erziehung zum Familienleben, so heißt dieses Fach jetzt, soll es Sexualanleitungsunterricht geben mit Bananen und wie man Kondome anlegt und ähnliches mehr. Eine Revolution steht uns bevor.
Gut möglich, dass sie uns bevorsteht, aber da gibt es auch noch die Eltern. Und ich glaube, die Bürger, die für die Oppositionsparteien gestimmt haben, werden dann ein böses Erwachen haben, wenn sie dann zum Beispiel jeden Freitag LGBT haben in ihrer Schule. LGBT-Freitage, ja, das soll ja eingeführt werden überall. Ich glaube, dann in der Praxis, wenn sie dann mit der Realität zusammenstoßen, dann werden die Eltern dagegen rebellieren. Das ist ganz gut möglich. Der Religionsunterricht ist auch für einen großen Teil der Eltern wichtig. Und die Linke erwartet radikale linke Programme überall.
Wir haben aber
Und,
auch eine Fixierung auf Abtreibungen. Es wurde ein Gleichheitsministerium gegründet, das jetzt schon im Volksmund Abtreibungsministerium heißt. Die Ministerin ist eine rabiate und leider sehr vulgäre feministische Aktivistin geworden, Katarzyna Kotula. Ihr Programm ist die Gewissensklausel für Ärzte abschaffen und Krankenhäusern, in denen sich das gesamte Personal weigert, ungeborene Kinder abzutöten, die staatlichen Mittel zu entziehen. Ein einfacher Parlamentsbeschluss soll zudem das Urteil des Verfassungsgerichts aufheben, das die Abtreibung kranker Kinder untersagt. Auch hier ist mit einer gewaltigen Offensive zu rechnen.
ein Parlamentsbeschluss hat keinerlei Rechtskraft und man kann damit schon gar nicht Entscheidungen des Verfassungsgerichts außer Kraft setzen. Und mit diesem Verfassungsgericht kommen Sie nicht sehr weit. Sie müssten versuchen, einen entsprechenden Gesetzesentwurf zu bewerkstelligen, aber gegen den wird sich der Präsident sein Veto einlegen. Also diese Koalition muss nun mal damit leben, dass sie einen Präsidenten hat, der aus dem Lager der Recht und Gerechtigkeit kommt, dass sie ein Verfassungsgericht hat, wo ebenfalls Richter sitzen, die von Recht und Gerechtigkeit dort nominiert wurden, und dass man das nicht einfach umgehen kann. Und vor allem in der Verfassung steht, dass das Recht auf Leben geschützt werden muss. Und die Einschränkung der Abtreibung ist ja deswegen verschärft worden, weil das eben in der Verfassung steht. Die eugenische Abtreibung, ja, dass man Kinder, die krank sind, abtreiben kann, ja, laut der Verfassung kann man das. Und man müsste dann noch die Verfassung ändern. Aber dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Und die hat diese Regierung ebenfalls nicht. Also das wird schwierig. Natürlich können sie es versuchen, mit Gewalt durchzusetzen und einfach sagen, der Parlamentsbeschluss steht über allem. Aber dem ist ja nicht so. Da wird es ja eine Gegenbewegung geben. Da müssen sie sich auf eine harte Konfrontation einstellen. Das sehen wir anhand des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo sie auch gerade versuchen, mit Parlamentsbeschluss den Nationalen Medienrat zu umgehen und versuchen, die Direktion des öffentlich-rechtlichen Fernsehens auszuwechseln.
Naja, die Ansagen sind ziemlich gefährlich. Ich darf ein Beispiel hier hinzufügen: Justizwesen. Der neue Justizminister Arthur Bodnar will eine Verordnung erlassen. Der Entwurf ist schon veröffentlicht. Mit dieser Verordnung will er die 3000 Richter, die seit 2017 ernannt und vom Staatspräsidenten vereidigt wurden, praktisch vom Richten ausschließen. Sie haben sich zwar nicht zu Schulden kommen lassen, sie arbeiten normal. Aber sie seien angeblich nicht ordnungsgemäß berufen worden. Und mit dieser Verordnung ist die Teilung der Gewalten praktisch aufgehoben. Dass ein Justizminister Richter außer Amtes setzen kann, das gab es in den kommunistischen Zeiten. Und dazu, diese Verordnung sagt auch, worauf sich die Richter berufen dürfen und nicht. Sie sollen sich berufen auf das europäische Recht, auf die Urteile des Europäischen Gerichtshofes, aber sie dürfen sich nicht berufen auf die Urteile des polnischen Verfassungsgerichts. Und das plant ein Justizminister dieser Regierung. Es gibt einen Aufschrei des Protestes, aber ich höre keinen Aufschrei des Protestes in einem deutschen Medium oder in Brüssel. Das ist normal. Wir sollten auch daran erinnern, dass eine ganze Reihe von deutschen Publizisten, Journalisten der neuen Regierung geraten hat, mit außerrechtlichen Mitteln die Rechtsstaatlichkeit wieder einzuführen.
Das Problem ist, man schafft Präzedenzfälle, wenn man solche Methoden benutzt, die dann leider weiterverwendet werden. Das ist gefährlich. Man kann die Rechtsstaatlichkeit nicht retten mit nicht rechtsstaatlichen Mitteln. Das ist verkehrt.
Na, jedenfalls, wir haben hier Brennpunkte, die die Situation anheizen. Auf der Kippe stehen auch die großen Investitionen dieser jetzt schon zurückgetretenen Regierung. Es geht um den großen Flughafen und Schnelleisenbahnknotenpunkt Bajuj, das AKW-Bauprogramm, die Zukunft des sehr erfolgreichen Energiekonzerns Orlen ist sehr ungewiss. Alles, was Recht und Gerechtigkeit hinterlassen hat, soll annulliert werden. Warum? Weil das die Kaczynski-Partei gemacht hat. Eine auch nicht gerade erfreuliche Entwicklung.
Man wird bestimmte Projekte nicht voranbringen. Nicht unbedingt komplett annullieren, aber verlangsamen,
Da gibt es
warten.
ja Methoden. Man kann erstmal das alles neu auswerten, bewerten. Da sagt man sich, also dieser
Richtig, das kann ja jahrelang sogar
Standort
gehen.
ist nicht der richtige, wir müssen einen anderen suchen. Und so kann man alles lahmlegen, indem man gar nicht sagt, wir wollen das nicht, sondern sabotieren. Das hatten wir ja auch schon zwischen 2007, 2015 beim Bau des Flüssiggashafens in Świnoujście, Swinemünde, wo die Regierung Tusk ja das unendlich hinausgezögert hat. Man war ja gut Freund mit Russland damals, kaufte viel Erdgas in Russland und eigentlich wollte diesen Hafen nicht, den noch die erste Kaczynski-Regierung angefangen hat zu bauen. Nach diesem Motto kann man verfahren und vieles spricht dafür, dass das so sein wird mit großem Nachteil für die Wirtschaft. Wie sind Ihre Prognosen zur künftigen polnischen Außenpolitik? Der neue alte Chef des Außenministeriums ist Radosław Sikorski, eine sehr umstrittene Persönlichkeit, der Mann, der die Annäherung an Russland mit durchgesetzt hat in den Jahren 2010, 2011, 2012. Das war ja eine geradezu grandiose Freundschaft, die da mit Russland und Putin ausgebrochen ist. Er hat im November 2011 in Berlin Deutschland öffentlich fast schon angefleht, die Führungsrolle in Europa zu übernehmen. Diese Rede ist als die Berliner Huldigung in die Geschichte eingegangen. Dieser Mann steht nun wieder an der Spitze der polnischen Außenpolitik.
Sikorski hat damals und auch heute diesen Posten bekommen, weil seine Frau sehr einflussreich ist in Washington. Eine
Frau Anne
Frau,
Applebaum, Historikerin, Politikwissenschaftlerin.
sehr bekannte Person, sehr einflussreich. Also es liegt nicht an Radosław Sikorski selbst. Seine Frau ist hier der Schlüssel zu dieser Rolle, die er jetzt wieder übernommen hat. Die Tatsache, dass der Botschafter Polens bei der Europäischen Union, Andrzej Sadowicz, zurückgerufen wurde, über Nacht, zeigt, dass da doch ein Umschwenken sein wird, besonders in der Europapolitik. Tusk, überhaupt die Bürgerplattform, hat über die letzten 8 Jahre, als er in der Opposition war, sehr viel Kredit bekommen in Brüssel. Brüssel hat sehr viel geholfen. ständiger Druck auf Recht und Gerechtigkeit, um zu bewirken, dass sie endlich die Wahlen verlieren. Die Unterstützung war riesengroß und Tusk hat jetzt eine Bringschuld gegenüber Brüssel. Und die Erwartungen sind da sehr, sehr groß und er wird nicht umhin kommen, zumindest einen Teil davon zu erfüllen. Natürlich wird er so tun, als sei er ein unabhängiger Politiker, der die polnischen Interessen verteidigt. Man kann schon vermuten, dass er doch
einen
kompromissbereit
Moment
sein wird.
die richtige Wahl trifft. Das alles, was wir hier aufgezählt haben, sind die ersten Maßnahmen und Entwicklungen der ersten 10 Tage. Sie besagen eindeutig, dass Polen sich auf einem 180-Grad-Kurswechsel befindet, dass alles umgedreht werden soll, was bis vor einigen Wochen noch galt. Schaffen Sie es? Wie groß wird der Widerstand sein? Mal sehen. Als letztes wollen wir noch einen Blick auf die polnisch-ukrainischen Beziehungen werfen. Von der alten Vertrautheit, dem Pathos des gemeinsamen Kampfes gegen Putin ist nicht viel übrig geblieben, leider. Die Konflikte um die Agrarprodukte und um das Straßentransportwesen sind Anzeichen eines Wandels von der Phase der selbstlosen, begeisterten Unterstützung der Ukraine in eine Phase der Rivalität. Wird das so bleiben?
Ich habe die ukrainischen Medien verfolgt und da sind die Hoffnungen sehr groß, dass die neue Regierung in Polen diese Konflikte beilegen wird, dass Tusk der Ukraine helfen wird, der EU schneller beizutreten. Aber Tusk hat weder die politische Schlagkraft, um Deutschland, Frankreich und andere europäische Staaten davon zu überzeugen, der Ukraine mehr finanzielle und militärische Unterstützung zu geben. Das wird er nicht bewerkstelligen können. Und die Konflikte werden auch nicht so leicht beigelegt werden. Aber in diesen Konflikten übrigens ist hauptsächlich die Europäische Union schuld. Man hat der Ukraine ermöglicht, die Absichten waren sicherlich gut, ihre Getreide zu exportieren. Aber die Oligarchen, die in der Ukraine den größten Teil der Landwirtschaftsflächen besitzen, und wir sprechen von riesigen Landwirtschaftsbetrieben, 800.000,
Zehntausende von Hektar.
100.000, dass die das dazu ausgenutzt haben, um ihr Getreide gleich in Polen zu verkaufen und haben damit den polnischen Markt überschwemmt, weil wenn man das Getreide weiter transportiert, was eigentlich so vorgesehen war, damit das nach Afrika kommt, das kostet mehr. Ne? Das ist ja ein Aufschlag für den Transport und dann würden die Oligarchen weniger dran verdienen und das hat zum Konflikt geführt, dass die Ukraine sich entschieden hat, die Oligarchen zu verteidigen und deren kurzzeitige Gewinne, weil es geht hier ja nicht darum, dass Polen es nicht erlaubt, das Getreide den Transit von Getreide. Polen erlaubt, das ist überhaupt kein Problem. Aber die Eigentümer des Getreides haben es versucht, sofort in Polen abzusetzen. Das war so nicht vereinbar. Und das Gleiche ist mit den Spediteuren. Die ukrainischen Spediteure sind einfach zum europäischen Markt zugelassen worden, ohne irgendwelche Auflagen. Und die bieten natürlich niedrige Preise für ihre Dienste an und sind nicht an EU-Standards gebunden. Also so empfinden das zumindest polnische Lkw-Fahrer, die seit Jahren eine führende Position im europäischen Straßenverkehrssektor haben und betrachten das unlauteren Wettbewerb. Und fordern eine sofortige Wiedereinführung der Genehmigungspflicht. Die Europäische Union hat der Ukraine komplett freie Hand gegeben im Speditionssektor, im Landwirtschaftssektor. Und ich glaube nicht, dass das Donald Tusk so einfach wird lösen können.
Wir haben es auch mit einer Rücksichtslosigkeit der ukrainischen Diplomatie, auch teilweise der ukrainischen Behörden zu tun. Das ist die Erwartung, dass man sich völlig aufgibt, weil die Ukraine Krieg führt. Und die Unternehmer, die Spediteure und so weiter nutzen das ja aus, nicht für die Ukraine, sondern für ihre Gewinne, verpacken das alles aber in den antirussischen Kampf. Und erwarten, dass die eigenen Interessen völlig zurückgesteckt werden. Außerdem, es gibt Stimmen, die sagen, Polen hat unglaublich viel gegeben der Ukraine an humanitärer Hilfe, an Geldtransfers, an Waffenlieferungen umsonst bis hin zu Flugzeugen. Und diese Möglichkeiten sind mittlerweile weitgehend ausgeschöpft. Mehr geht nicht. Und als die Ukraine gemerkt haben, dass hier nicht mehr viel zu holen ist, hat man sich sehr schnell von Polen verabschiedet, auf Berlin umorientiert. Und außerdem, da ja die militärischen Erfolge ausbleiben in den letzten Monaten, ist die Versuchung groß, das durch diplomatische Erfolge zu kaschieren. Also die gemeinsamen Bilder mit Olaf Scholz, mit Frau von der Leyen. Das ist für die eigene Öffentlichkeit und es soll zeigen, wie erfolgreich die Ukraine ist. Und Polen ist da sehr in den Hintergrund getreten. Man wirft auch den polnischen Politikern vor, vor allem von Recht und Gerechtigkeit, dass sie sehr blauäugig verfahren haben. Sie haben die Hilfe an keinerlei Bedingungen geknüpft, sondern einfach aus Solidarität, aus Überzeugung Hilfe geleistet. Auf der anderen Seite war das berechnend und das sind die Resultate, sagen die Kritiker in Polen.
Ganz so ist das nicht. Die Regierung der Recht und Gerechtigkeit hat die Ukraine unterstützt in sehr großem Umfang, deshalb, weil es in Polens Interesse ist, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Und dass sie ihn zumindest nicht verliert. Es liegt in unserem Interesse, dass die Ukrainer mit Russland kämpfen und nicht wir. Das klingt grausam, aber so ist das. Natürlich ist die ukrainische Diplomatie aggressiv. Das war sie von Anfang an, auch gegenüber Deutschland. Botschafter Melnyk ist knallhart mit deutschen Politikern zu Gericht gegangen, hat kein Blatt vor den Mund. Nur sehen wir uns an, was das der Ukraine gebracht hat. Wo ist die Ukraine heute? Diese Methoden haben doch keine Erfolge gebracht. Der Westen ist kriegsmüde, will nicht mehr liefern oder zumindest nicht in so großem Umfang. Das größte Problem für die Ukraine ist Amerika. Der Erfolg der Ukraine in diesem Krieg hängt an den USA, denn Europa hat gar nicht die Kapazität, die Ukraine zu unterstützen, zumindest militärisch. Es ist klar, dass die Waffen nicht aus Europa kommen werden, sondern sie müssen aus den USA kommen. Und da ist ein Streit im Augenblick zwischen Republikanern und Demokraten. Das wird ein schwieriges Jahr für die Ukraine. Die Ukraine tut sich damit keinen Gefallen, dass sie die wenigen Freunde, die sie hat, die sie wirklich bereit sind, bis zum Ende zu unterstützen, dass sie die abstößt. Ukraine hat eine Strategie gewählt, die nicht sehr vernünftig ist. Und letztendlich kann ihr das schaden. Das ist sehr, sehr schlecht, auch aus Polens Sicht, weil wir wirklich wollen und es wirklich in unserem Interesse liegt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt.
Als letztes die Frage, wie wird die Ukraine-Politik der Regierung Tusk sein? Diese Hilfe aus voller Überzeugung, diese Begeisterung, die die alte Regierung an den Tag gelegt hat, sowohl Staatspräsident Duda wie auch Ministerpräsident Morawiecki, wie auch Jarosław Kaczyński selbst, ist bei Tusk nicht zu sehen. Bemerkenswert ist, dass er kein einziges Mal sich mit ukrainischen Politikern in seiner Oppositionszeit hier in Polen getroffen hat. Er ist kein einziges Mal in die Ukraine gefahren. Er hat das Problem völlig ignoriert. Die Schwierigkeiten, die der Krieg Polen gebracht hat, Inflation, Anstieg der Energiepreise und so weiter und so fort, das alles wurde Recht und Gerechtigkeit in die Schuhe geschoben. Das war die Schuld der Regierenden und nicht des Krieges. Ich habe den Eindruck, und ich bin da nicht alleine, dass Tusk sich hinter dem Rücken von Deutschland, Frankreich bewegen wird. Er wird nichts tun über das, was die anderen tun. Das ist nicht seine Priorität, das ist nicht seine Leidenschaft. Er hat sich ja bis jetzt noch mit keinem ukrainischen Politiker getroffen. Und die polnische Ukraine-Politik wird abdriften in eine Passivität, Reaktivität, das heißt reagierend, wie die anderen sich verhalten, also vor allem wie Berlin sich behält, und nicht mehr diese Eigendynamik entwickeln, die die polnische Ukraine-Politik ja monatelang, fast über ein Jahr lang hatte. Ist das eine richtige Diagnose?
Ja, selbst wenn. Polen hat sowieso keine Waffen mehr, die es der Ukraine liefern kann. Wir haben auch begrenzte finanzielle Möglichkeiten, um der Ukraine zu helfen.
Man kann doch eine Politik betreiben, die Solidarität an den Tag legt. Und man kann eine Politik betreiben, die, wie gesagt, völlig passiv ist. Ich spreche jetzt nicht vom Getreide und von den Spediteuren. Ich spreche von der Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf, der politischen Unterstützung. Man hat den Eindruck, es ist Tusk sogar recht, dass sich Selenskyj und die ukrainische Politik völlig auf Deutschland ausgerichtet hat. Man fühlt sich wie nicht betroffen, habe ich den Eindruck. Auch in seiner Regierungserklärung, da spielt die Ukraine keine Rolle.
Seine Regierungserklärung war komplett inhaltsleer. Da spielte kaum etwas eine Rolle. Er hat stattdessen den Brief eines Selbstmörders vorgelesen, der sich verbrannt hat vor dem Kulturpalast zur Zeit der Regierung der Recht und Gerechtigkeit. Solche Selbstmörder hatten wir übrigens zur Zeit der Regierung der Bürgerplattform ebenfalls. In seinem Exposé, da war sehr wenig von Außenpolitik und sehr wenig von überhaupt irgendetwas enthalten. Und deswegen können wir auch sehr schwer sagen, was für ein Politiker gegenüber der Ukraine führen wird. Ich bin mir nicht sicher, ob er das selbst weiß, jetzt in diesem Augenblick. Diese Politik wird sich irgendwie gestalten. Sie wird auch irgendwo ein Kompromiss sein müssen zwischen den verschiedenen Parteien, die in dieser Regierungskoalition sind. Ich glaube, das haben die noch nicht so richtig ausgearbeitet. Ob sie passiv sein wird? Wahrscheinlich.
Ja, meine Damen und Herren, das war die erste Bestandsaufnahme nach dem Regierungswechsel in Polen. Sehr kritisch, aber so sind unsere Sichtweisen. Das waren für dieses Mal jedenfalls die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war Frau Aleksandra Rybińska. Vielen Dank für Ihre Kommentare.
Danke ebenfalls, danke für die Einladung.
Ihre Briefe und E-Mails, meine Damen und Herren, sei es mit Lob, Kritik oder Anregungen, sind uns stets willkommen. Janusz Stützner und der Radiodienst Polska verabschieden sich an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal aus Warschau. Auf Wiederhören, do usłyszenia.
Radiodienst Polska aus Polen über Polen.
Radiodienst Polska. Aus Polen über Polen.